Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte auf KTV, Pater Karl. Pater Karl, Papst Franziskus ist am Ostermontag um 7.35 Uhr verstorben, so die offizielle Meldung, und zwar nicht an den Folgen der Lungenentzündung, an der er litt, sondern infolge eines Hirnschlags, wie es heißt, und dann in dessen Folge an Herzversagen. Er, Papst Franziskus, der erste Jesuit auf dem Stuhl Petri, der erste Papst, der sich Franziskus nannte, der erste Lateinamerikaner mit 88 Jahren, der zweitälteste Papst aller Zeit nach Papst Leo dem 13.
Ja, also ich glaube, wir waren alle überrascht. Ja. Ich hatte im Heiligenkreuz noch was sehr Trauriges. Mein großer Abt, unter dem ich in sehr vielen Aufgaben dienen durfte, Gregor Henkel Donnersmarck, ist am Ostersonntagabend gestorben im Kreis der Mitbrüder. Ich habe mich noch verabschiedet und so weiter. Und das war ein friedliches Hinüberschlafen und dann ist man voller Trauer und so weiter und so fort. Und ich bin dann am Ostermontag aufgestanden und dann plötzlich eben jetzt, ich traue meinen Augen nicht, am Vormittag kommt über WhatsApp die Nachricht rein, dass Papst Franziskus gestorben ist, ja, und macht dann eben die Homepages auf und tatsächlich, also das war für mich eine völlige Überraschung. Ich hatte eine Mischung von Bewunderung und zugleich auch Mitleid, wie ich ihn gesehen habe, da am Ostersonntag, wie er den Segen Urbi et Orbi gibt. Also das war doch irgendwie berührend, dass er will und dass er den Segen gegeben hat, ja, und die Menschen haben sich sehr gefreut. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, also man schleppt hier diesen armen alten Mann jetzt eben herum, beziehungsweise Mann, ja, er wollte das sicher selber, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, also deshalb war dann mein Gefühl, ja, und ich weiß nicht, ob ich mir das vorwerfen muss, war ich eigentlich eine Erleichterung, habe ich mir gedacht, hat das geschafft, weil auch wie wäre das weitergegangen und so weiter. Und dann hat der liebe Gott eben eingegriffen. Wir gehen ja immer dann, wenn der liebe Gott uns holt, und das ist doch zeichenhaft, dass mein Abt Gregor gestorben ist am Ostersonntag. Sein Wahlspruch war, der Herr ist wahrhaft auferstanden, und dass am ersten Tag der Osterwoche, also dieser Papst, dieser Missionspapst dann jetzt eben gehen kann. Die ganze Welt, ja, einheitlich, wir feiern alle Christen feiern Ostern, die Auferstehung, den Sieg über den Tod. Und dann eben stirbt gerade wie damals der heilige Johannes Paul II., stirbt der Papst gerade in der Osterwoche. Das ist doch irgendwie ein Zeichen, das uns auch zugleich Hoffnung gibt.
Von Papst Franziskus stammt die Aussage, der Tod ist eine Umarmung Gottes.
Genau.
Eine Umarmung mit dem Herrn ist es, glaube ich, genau. Eine Umarmung mit dem Herrn. Diese Worte sind jetzt für ihn wahr geworden.
Ja, das ist ja grundsätzlich so nicht. Also der Papst ist Christ, wie wir alle, 1,4 Milliarden Katholiken, 1,3 Milliarden weiterer getaufter Christen auf diesem Planeten. Also der Tod hat für uns ja durch das Grab Christi, durch seinen Tod, durch seine Grablegung, indem er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, wie wir im Glaubensbekenntnis sagen, seinen theologischen Schrecken verloren. Ja, also der Nihilismus, der irgendwie uns alle annagt. Also es gibt nichts, Nihil heißt nichts. Also es gibt nichts außer das, was hier ist, außer Materie und so weiter. Es gibt keine Transzendenz, es gibt nichts Ewiges. Das ist ja Lügen gestraft durch die Auferstehung Christi. Und dann eben ist der Tod für uns auch nicht ein Schreckenstod, wie er das also in der Antike war. Man wusste ja nicht, wie es weitergeht. Man hat dann verschiedenste Vorstellungen entwickelt. Und Jesus Christus hat uns die Botschaft von Jesus Christus, er ist für unsere Sünden gestorben. Und das heißt also, er gibt uns einen Zugang in eine sündenbefreite, in eine befreite Gemeinschaft, jetzt eben mit dem liebenden Gott, entgrenzt uns zur ewigen Liebe, dann über den Tod hinaus. Und das ist eben diese Umarmung, die Papst Franziskus erlebt hat in den Morgenstunden des Ostermontags.
Der Tod eines Papstes bringt ja dann eine jahrhundertealte Tradition in Gang, was jetzt zu tun ist, so auch bei Papst Franziskus. Es geht um Sedis Vacans, es geht um Beisetzung, es geht um Einberufen eines Konklaves, es geht dann um die Wahl eines neuen Papstes, über all das, weil wir noch sprechen über die verschiedenen Punkte, was bisher bekannt ist. Gestern am Ostermontag um 20 Uhr wurde im Rahmen, so meldet es der Vatikan, einer einstündigen Zeremonie, eines einstündigen Ritus, der Tod von Papst Franziskus festgestellt. Früher war es ja so, der päpstliche Kämmerer, ein Kardinal, Kamelengo hat früher mit dem Hämmerchen auf den Kopf geschlagen, kurz, hat dann dreimal gefragt, schläfst du? Später war es dann so, er ruft dreimal den Taufnamen, also in diesem Fall Jorge Mario Bergoglio, schläfst du? Da hat man jetzt nichts gehört, wie es genau läuft, aber so steht es halt drin, dass es passiert. Aber in dem Fall wurde der Tod festgestellt, auch durch einen Arzt. Dann wurde die Sterbeurkunde verlesen und am Ostermontag wurde, also gestern wurde der Papst in den Sarg gelegt, in der Kapelle der päpstlichen Residenz in Santa Marta. Zwei Schweizer Gardisten stehen links und rechts vom Sarg und die Vatikanangestellten können sich jetzt verabschieden.
Ja, Papst Franziskus, glaube ich, hat ja auch die Begräbnisriten abgeschlankt, muss man sagen. Ich habe auch nichts gehört davon, das hat mich auch interessiert. Ich habe diesen Ritus immer sehr schön gefunden, auch wenn er natürlich medizinisch und so weiter völlig antiquiert ist. Ursprünglich war das sicher notwendig, dass mit jemand nicht scheintot ist, dass man dann eben wirklich sich vergewissert, dass er gestorben ist und nicht bloß betäubt oder so. Man denke an die vielen Intrigen gegen Päpste und Morde, die es ja auch gegeben hat in der Kirchengeschichte im Mittelalter beziehungsweise in der Renaissance. Also da war eine gewisse Absicherung da, deshalb dieses Schlagen mit dem Hämmerchen an die Stirne, also medizinisch bestätigt muss der Tod sein. Und dann eben das Verschließen der päpstlichen Gemächer, das hat schon eine theologische Bedeutung auch, nämlich, also hier geht es ja um ein Amt. Gestorben ist eine Person, aber diese Person hat, solange sie gelebt hat, ein Amt inne gehabt. Und das ist das Petrusamt. Und das ist etwas, das überzeitlich ist und das auch nach dem jetzigen Inhaber, dem gestorbenen Inhaber des Petrusamtes bleibt. Ja, also der Sitz, der Stuhl des heiligen Petrus ist derzeit vakant. Wir haben eine Sedis Vacans, also Sedes heißt Stuhl. Und vacare heißt leer sein, also der Stuhl des Petrus ist leer und der Stuhl, die Kathedra, ja, also ist eigentlich das Symbol dessen, dass Christus hier die Kirche leitet durch eine konkrete Person. Also der Eigentliche, der auf dem Stuhl sitzt, ist Christus, der Weltenherrscher, der Erlöser, der Retter und sein sichtbarer Stellvertreter, sein Platzhalter, sein Vikarius ist der Papst. Und man verschließt jetzt eben die Gemächer, um zu zeigen eben jetzt, dieser Stuhl, also dieser Ort, wo der Papst eben jetzt das Vikariat ausübt, der ist verwaist im Augenblick, nicht? Also die Person ist gestorben und damit ist diese Vakanz jetzt eben eingetreten. Und die Gemächer werden eben verschlossen, weil sie der Amtssitz dessen sind, der dieses Amt innehat. Und dann wird halt ein neuer Papst gewählt, der dann wieder auf dem Stuhl sitzt, ja, und den heiligen Stuhl nicht besitzt, ja, aber drauf sitzt, ja. Also das heißt, ein überzeitliches Amt der Leitung der Kirche, des Petrusamtes ausübt.
Interessant ist ja, der Vatikan vermeldet, einerseits wurde die Wohnung von Papst Franziskus im vatikanischen Gästehaus Santa Marta verschlossen, aber auch jene im apostolischen Palast, wo er vielleicht sich für Arbeiten aufgehalten hat oder für den Angelus und so weiter. Und die Sedis Vacans tritt ja dann ein, wenn der päpstliche Kämmerer, Kardinal Farrell war das, den Fischering zerstört hat, das päpstliche Siegel. Ja. Und mit dieser Zerstörung ist die Amtszeit erloschen. Wenn man jetzt auf die Homepage geht, Heiliger Stuhl, steht dort auf Latein Sedis Vacans und man kann nichts mehr abrufen.
Genau, auch die Präfekten haben aufgehört, in den Ämtern zu sein. Das heißt also, ich bin in einer sehr, sehr besonderen Situation, das muss ich wirklich sagen. Wir haben keinen Papst, der war ja der Präfekt unseres Dikasteriums. Der Propräfekt Kardinal Luis Antonio Tagle ist damit auch nicht mehr im Amt. Aber wir haben in Wien keinen Erzbischof und unser Präsident, Erzbischof Napper, wurde am 1. März eben in die Präfektur, ins Gouvernat des Vatikanstaates berufen. Das heißt, ich habe auch keinen direkten operativen Chef jetzt eben in Rom. Ja, aber ich sage immer dazu, also weil die Leute schreiben, wie geht es jetzt weiter, sage immer, Christus leitet die Kirche. Und natürlich jetzt wird sich alles verlangsamen und die Prozesse, die normalen Amtsprozesse, die gehen nicht so, wie sie immer gegangen sind, weil eben die Autorität fehlt. Aber wir werden in 15 Tagen spätestens einen neuen Papst haben und dann geht es wieder weiter, weil es geht ja, wenn ein König stirbt, ist immer so, der König ist tot, es lebe der König, nicht weil dann automatisch der Nachfolger da ist. Hier ist eben die Wahl, wir sind keine Monarchie. Der Papst wird gewählt unter Mitwirkung und durch das Wirken des Heiligen Geistes und die Ausführenden sind die Kardinäle und dann geht's wieder weiter. Also alle, die jetzt beunruhigt sind, also die Kirche lebt weiter.
Pater Karl, gestern wurde auch das geistliche Testament vom verstorbenen Papst veröffentlicht. Es beginnt mit seinem bischöflichen Wahlspruch aus Barmherzigkeit erwählt. Es ist relativ kurz. Ich lese mal die ersten zwei Abschnitte vor, dann noch einen Abschnitt, dann einen letzten Abschnitt. Das bringen wir unten in diese Sendung, dass wir das mal hören, weil es ist ja das geistliche Testament.
Ja.
Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Amen. Im Bewusstsein, dass sich der Abend meines irdischen Lebens nähert und in der lebendigen Hoffnung auf das ewige Leben, möchte ich meinen testamentarischen Willen nur hinsichtlich des Ortes meiner Beerdigung zum Ausdruck bringen. Also er bringt nur einen einzigen Wunsch zum Ausdruck. Ich habe mein Leben und mein priesterliches und bischöfliches Amt immer der Mutter unseres Herrn, der heiligsten Maria, anvertraut. Deshalb bitte ich darum, dass meine sterblichen Überreste in Erwartung des Tages der Auferstehung in der päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore ruhen. Ich wünsche, dass meine letzte irdische Reise in diesem sehr alten marianischen Heiligtum endet, wo ich zu Beginn und am Ende jeder apostolischen Reise zum Gebet hingegangen bin, um der unbefleckten Mutter meine Anliegen vertrauensvoll anzuvertrauen und ihr für ihre gütige und mütterliche Fürsorge zu danken. Mhm. Und weiter noch, verfasst wurde dieses Testament in Santa Marta am 29. Juni 2022. Ich bitte darum, dass mein Grab in der Nische im Seitenschiff zwischen der Paulinischen Kapelle und der Sforza-Kapelle der genannten päpstlichen Basilika eingerichtet wird, wie in der beigefügten Anlage angegeben. Das Grabmal muss in der Erde sein, schlicht, ohne besondere Verzierungen und mit der einzigen Inschrift Franziskus.
Ja, das entspricht also wirklich, ja, es passt schon sehr stark jetzt eben dem Papst zusammen. Also zunächst diese Liebe zur Mutter Gottes, die war wirklich offensichtlich, ist vielleicht den Gläubigen nicht so aufgefallen wie beim heiligen Johannes Paul II., der diesen marianischen Wahlspruch auch hatte, Totus tuus. Aber also das war schon ziemlich einzigartig, dass er jedes Mal, wenn er irgendwo hingefahren ist oder zurückgekommen ist, immer eben jetzt in die liberianische Basilika Santa Maria Maggiore gegangen ist, die älteste Marienkirche des Westens aus dem 5. Jahrhundert, die dort auf diesem Esquilinhügel gebaut ist. Bei den Meldungen jetzt hört man immer in der Nähe des Hauptbahnhofs, das stimmt. Es liegt wirklich eigentlich, also es ist eine wunderschöne uralte Basilika. Ich glaube, wir waren selber einmal gemeinsam dort für Aufnahmen von KTV, aber sie liegt irgendwie so in einem Viertel, also wo sonst nicht viel ist, wenn ich das so mal sagen darf. Also was auch irgendwie zu ihm passt jetzt eben. Und dann eben, dass er sich in Erde bestatten lässt, das entspricht der Originalität, ja, und zugleich eben jetzt der expliziten Weise, wie soll ich sagen, alles runterzufahren, was irgendwie nach Prunk und so weiter ausschaut. Das ist die Symbolverliebtheit, möchte ich sagen, oder die Liebe zu Symbolen, sagen wir es so, die er jetzt eben immer hatte in seinem Pontifikat, wie er zum Beispiel auch nicht gewohnt hat im Vatikanischen Palast, ja, sondern im Gästehaus und so weiter. Das ist auch, dass er das so explizit, offensichtlich hat er dann einen Lageplan hier beigefügt, wenn ich das richtig verstehe, was du vorgelesen hast aus seinem Testament, dass er es so explizit wollte. Das entspricht eben dem Willen, durch konkrete Symbolik auch etwas auszudrücken, was ihm ein Herzensanliegen war.
Ja, er hat den Platz selber rausgesucht, so ein kleiner Platz, wo man bisher, glaube ich, alte Kerzenstände aufbewahrt hat. Also auch ganz bescheiden. Übrigens, auf KTV gibt es, wir haben eine Reportage gedreht über die Basilika Santa Maria Maggiore mit dem Erzpriester dort, Rolandas Makrikas, ein junger litauischer Kardinal. Er hat ganz tolle Zeugnisse hier in dieser Sendung gegeben, kann ich nur empfehlen. Eigentlich müssen wir auf KTV jetzt diese Sendung laufen lassen. Und weiter geht's. Die Kosten für die Vorbereitung meines Begräbnisses werden von der Summe eines Wohltäters gedeckt, die ich an die päpstliche Basilika Santa Maria Maggiore überweisen ließ und die ich Erzbischof Rolandas Makrikas, den hat er letzten Dezember zum Kardinal erwähnt, ernannt. Unsere Sendung hört da damit auf, wie Papst Franziskus ihm den Kardinalhut verleiht, dem außerordentlichen Kommissar des Kapitels der Basilika entsprechend Anweisung gegeben habe.
Ja,
auch interessant, dass er das hat über Spenden finanzieren lassen, dieses Grab.
Ja, jeder weiß ja, wie teuer jetzt eben ein normales Begräbnis ist. Also ich bin da auch immer überrascht, wenn man von Begräbniskosten hört und dass Leute da schon sparen müssen, dass sie sich ein Begräbnis leisten können. Und natürlich ein Papstbegräbnis, aber er ist der Papst der Kirche, ja, also deshalb, also. Aber er wollte das auch, dass das hier jetzt eben gedeckt ist. Ich höre diese Sachen auch zum ersten Mal. Ich bin wieder so dankbar für die Stunde der Seelsorge, weil ich von dir, Thomas, da eben Dinge erfahre. Ich komme ja gar nicht zum Lesen und wir haben andere Sachen. Ich durfte jetzt auch sehr viele Interviews in österreichischen Fernsehsendern geben. Bin sehr dankbar, dass ich da auch über Mission mal reden kann. Also auf jeden Fall, es kommt ja noch was dazu in dieser Basilika. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr weißt, aber was ich mich erinnern kann, ist ja das Gold, das dort verwendet worden ist für die liberianische Basilika Santa Maria Maggiore aus Südamerika. Nicht? Also ein Zeugnis auch einer schlechten Kolonisationsgeschichte, aber zugleich eben ist es ein Zeugnis dafür, dass das Christentum angekommen ist. Also in Südamerika, er stammt aus Argentinien und damit dann eben jetzt auch die Mutter Gottes geehrt worden ist in dieser Basilika Santa Maria Maggiore. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, dass er deshalb vielleicht so gerne in diese Basilika gibt, weil es gibt noch viele andere Marienkirchen in Rom. Natürlich ist die Marienkirche Santa Maria Maggiore die älteste Marienkirche des Westens, soviel ich weiß. Und dort werden ja auch Reliquien aufbewahrt. Ich glaube, eine Planke der Krippe, die man dort eben zeigt und solche Dinge. Also irgendwie, ja, er ist doch irgendwie Südamerikaner. Ja, ich habe es erlebt, ich war in Amazonien. Diese heißblütige Liebe zur Mutter Gottes, ja, also die ist schon bei ihm sehr stark da. Und ja, also wir werden dann halt in Zukunft, im Petersdom war es einfach, man konnte dort eben zu Johannes Paul kommen, man kann zu Benedikt. Wir werden dann halt auch öfter nach Santa Maria Maggiore fahren, um am schlichten Grab von Franziskus zu beten.
Pater Karl, er hatte ja auch eine große Liebe zur Knotlöserin in Augsburg, aber da lässt er sich nicht bestatten, sondern bei der Salus, wie Kardinal Makrikas immer sagt, Maria, Heil des römischen Volkes.
Genau.
Es gibt einen Bezug, er ist ja Jesuit, es gibt einen Bezug oder war Jesuit. Erstens, der heilige Ignatius hat dort in der Basilika seine erste heilige Messe gefeiert. Er wollte ins Heilige Land, das ging gar nicht. Und alle Jesuitenmissionare hatten ein Bild des Salus bei sich. Das hat mir Kardinal Makrikas erzählt. Okay. Und Papst Franziskus hatte in seiner Wohnung ein Bild, das Jesuitenmissionare in China dabei haben. Er hatte ganz tiefe Verehrung auch hier zu dieser Salus. Aber Pater Karl, das ist ein anderes Thema.
Ja.
Wir lesen noch mal dieses geistliche Testament zu Ende. Noch vier Zeilen. Jenen, die mich geliebt haben, und die weiterhin für mich beten, möge der Herr den verdienten Lohn geben. Das Leid, das ich im letzten Teil meines Lebens erfahren habe, habe ich dem Herrn für den Weltfrieden und die Geschwisterlichkeit unter den Völkern aufgeopfert. Santa Marta, 29. Juni 2022, Franziskus.
Ja, das ist doch sehr, sehr bewegend. Ja. Er hat ja vom ersten Auftritt an, am 13. März, wie er damals gewählt worden ist, 2013 war das, nicht hatte er immer um das Gebet gebeten. Das war damals sehr eindrucksvoll, wie er sich am Balkon verneigt hat und bevor er den Segen gegeben hat, den ersten als Papst, hat um das Gebet gebeten. Und ich habe es ja 2 Dutzend Mal erlebt, wenn ich bei ihm war, sagt immer, beten Sie für mich. Zuletzt eben im August, wie ich mit einer Gruppe von Jugendlichen bei ihm war, wir waren da sehr, also direkt um ihn herum, und dann hat er noch gesagt, beten Sie für mich, aber nicht gegen mich, ja, weil er natürlich auch gespürt hat, dass das Pontifikat auch viele Befürworter hat, aber auch viele ihn nicht einordnen konnten. Ja, ich glaube, das hat er schon gespürt eben jetzt auch, und das war humorvoll gemeint, ja. Ich habe das auch von anderen gehört, dass er solche Formulierungen verwendet hat, aber dass man für ihn betet und dass er den Testament noch darum bittet, das finde ich sehr schön. Und dann natürlich ist die große Aufgabe, die ja für alle, die jetzt auch hier, ihr schaut ja zu, wir werden ja alle einmal sterben. Das ist einfach die Realität, dass man dann am Ende des Lebens oder schon früher, also Krankheit, Leiden, hat vor Gott einen Wert, wenn ich sie ihm schenke, wenn ich sie ihm aufopfere. Gebet und Sühne sind die Mittel, die diese Welt jetzt eben heilen. Und er geht zu einer Zeit eben jetzt eben aus dieser Welt am 21. April 2025, wo wir Kriege haben, Konflikte, wo die Weltordnung ganz offensichtlich jetzt auseinandergebrochen ist, wo Diktaturen inzwischen herrschen, wie zum Beispiel China, nicht? Also, wo wir hier einen Verfall in den Atheismus hinein haben, wo wir eine sehr schnelle Islamisierung eben der ehemaligen christlichen europäischen Länder erleben, wo die Glaubens, die Dünnheit des Glaubens atem, also wirklich, wir ersticken an diesem nicht vorhandenen Sauerstoff des Glaubens, der Lebendigkeit hier in Europa. Also, das sind ja schon aufregende Sachen. Und wenn er hier Fratelli Tutti erwähnt, weil er hat ja dieses Schreiben gegeben, Fratelli Tutti, über die universale Brüderlichkeit und dafür sein Leben aufopfert, das sind genau die Themen, die darüber entscheiden, ob diese Welt Zukunft hat oder nicht. Ja. Und danke, lieber Papst Franziskus, dass du dann das ja in deinen schweren Krankheitsmomenten eben vor den Herrn trägst, getragen hast.
Pater Karl, der Vatikan vermeldet auch, wie Papst Franziskus im Sarg liegt, wahrscheinlich am Mittwoch dieser Woche wird er aufgebahrt in St. Peter, dass die Gläubigen Abschied nehmen können. Angetan ist der Leichnam des Verstorbenen mit einem roten Gewand und einer weißen Bischofsmitra. Um die gefalteten Hände ist ein Rosenkranz geschlungen. Vielleicht mal so ganz einfach. Papst Franziskus hat nicht nur bekannt gegeben, dass er eben in Santa Maria Maggiore bestattet oder beigesetzt werden möchte oder in der Erde, man muss bestattet sagen. Er hat auch verfügt, dass diese Riten einfacher sind, dass der Sarg, ich glaube, statt vierfach nur zweifach. Er wollte nicht in einen Bleisarg, habe ich gehört. Er wollte nicht in einen Bleisarg, habe ich volles Verständnis dafür. Auch die Art, wie der Sarg aufgebahrt wird und alles sehr viel einfacher und schlichter. Das werden wir dann sehen.
Also da habe ich meine eigene Meinung, nämlich anhand meiner Erfahrungen in meinem Kloster, weil wir haben immer normal begraben, wie es in Österreich ist, da hat man halt so einen 0815-Sarg, der ein bisschen verziert ist und so weiter. Und dann sind die Mitbrüder so vor 15 Jahren auf die Idee gekommen, aber für Mönche brauchen wir doch einen ganz einfachen, schlichten Sarg, der nur viereckig ist, ja, und so weiter. Und bei uns wird der Sarg immer auch wird immer aufgebahrt. Aufbahrung kommt ja, davon kommt übrigens das Wort Offenbarung, ja. Also, wird oben aufgetragen und dann haben sie ein Heiligenkreuz bei uns im Kloster, also so einen viereckigen Kasten und so weiter, so einen Schreinerkasten und so weiter, der, glaube ich, mehr kostet als der normale Sarg. Also, ich habe gesagt, mir ist das wurscht, ja, weil, also, wie man begraben wird. Aber Papst ist eben ein Symbolmensch, ja. Also, Papst Franziskus ist ein Symbolmensch. Und das ist ihm eben dann sehr ein großes Anliegen, dass er hier eine größere Einfachheit als früher, dass er sich in der Erde begraben lässt und so weiter und so fort. Wir wissen ja von der Stunde der Seelsorge, was das Thema Erdbestattung, Feuerbestattung, wie bestattet und so weiter für ein großes Anliegen auch von vielen ist, die hier über KTV zuschauen. Meine Haltung ist, mir ist das völlig wurscht. Es muss würdevoll sein. Der Leib war jetzt eben Tempel der Seele und damit auch des Heiligen Geistes. Ja, deshalb würdevoll. Aber also ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt in meinem Testament zu schreiben, wie ich bestattet werden will. Da sollen sich meine Mitbrüder drum kümmern, wie es eben am besten ist. Aber das ist eben zu respektieren, dass der Papst hier eben auch Zeichen geben möchte. Du hast auch offensichtlich vor dem Bleisarg Angst. Also ich muss wirklich sagen, mir wäre es eigentlich wurscht, ja. Also in was ich da eingeschweißt oder und so weiter werde, weil es bin ja dann nicht mehr ich, ja. Es war nur der leibliche, materielle Träger eben dessen, was meine Seele und meine Ich-Existenz ist.
Unvergessen ist natürlich das Requiem für den heiligen Papst Johannes Paul II. Kardinal Ratzinger, Josef Ratzinger hat damals die Ansprache gehalten. Und er hat ja diese programmatischen Worte gesprochen am Ende seiner Predigt. Wir können sicher sein, dass unser geliebter Papst jetzt am Fenster des Hauses des Vaters steht und sieht und uns segnet. Ja, segne uns, heiliger Vater. Ich glaube, da hier können wir auch sicher sein bei Papst Franziskus, dass er jetzt im Haus des Vaters ist, am Fenster steht und sieht und uns segnet.
Also, beim Johannes Paul II., wenn ich ehrlich bin, da war ich mal ganz sicher, nicht? Also dieses Santo Subito war ja ein Schrei jetzt eben des Volkes Gottes, das einen guten Instinkt hat, nicht? Also ursprünglich, die erste Jahrtausend sind Heiligsprechungen ja nicht durch den Papst erfolgt, sondern durch Verehrung und dann durch Wunder, die der Heilige gewirkt hat. Und das war bei Johannes Paul da und da ist es sehr schnell gegangen. Bei Papst Benedikt und so weiter hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, Santo Subito. Jetzt denke ich mir, es ist doch vernünftig jetzt eben auch, weil der Papst ein Erbe hinterlässt, wo auch wirklich die Zukunft schauen muss, wie das bewältigt werden wird. Weil es gibt viele Leute, die ihn lieben, Millionen, die ihn lieben. Aber wir haben in der Kirche auch eine Verunsicherung. Das muss man ganz offen sagen. Wie viele Leute kritisieren mich zum Beispiel, dass ich so zum Papst stehe? Ich habe das nie erlebt, ja, dass ich kritisiert worden bin, weil ich zum Papst stehe. Das ist für mich immer selbstverständlich, dass ich zum Papst stehe. Ob das Johannes Paul II., Benedikt Franziskus ist, ja, aber man muss, glaube ich, realistisch sehen, und das tut die Kirche auch in ihrer Liturgie, jeder Verstorbene braucht Gebete. Ja, die Heiligkeit ist eine Sache, die Gott jetzt eben dann zu bewerten hat. Aber jeder braucht das Gebet, jeder Verstorbene, auch wenn eine innere Überzeugung da ist. Aber wir haben auch für den Johannes Paul II. Gebetet, wie er gestorben ist. Wir haben ihn nicht gleich, Santo Subito war der Wunsch, ja. Aber es wurden für ihn Totenmessen gefeiert, Seelenmessen, bis zu dem Augenblick, wo die Kirche erklärt hat, er ist heilig. Wir haben im Heiligenkreuz zum Beispiel den Kaiser Karl, der eine Bedeutung für uns hat. Alle Kaiser, nicht also von Österreich, hatten eine Bedeutung für Stift Heiligenkreuz. Und wir haben den immer unter den Toten vorgelesen und für sie gebetet. Und dann ist der Kaiser Karl selig gesprochen worden. Und dann natürlich ist er nicht mehr vorgelesen worden im Nekrologium. Dann wurden für ihn keine Seelenmessen mehr gefeiert, wie wir das für unsere Fürsten als 900 Jahre altes Kloster tun, sondern dann war klar, ist jetzt unser Fürsprecher, ja. Also das macht die Kirche, ja. Also da braucht man ein bisschen mehr dazu. Deshalb möchte ich euch bitten, einfach jetzt wirklich, der Papst ist gestorben, dass wir für ihn beten, dass er in den Himmel kommt, ja. Und ich bin ganz dafür, dass er oben steht und uns segnet, aber eben definitiv muss das die Kirche dann einmal bei einer eventuellen Selig- oder Heiligsprechung sagen. Jetzt mal ist angebracht, ja, also für ihn zu beten. Requiem aeternam dona ei domine. Herr, gib ihm die ewige Ruhe und vergilt ihm all das Gute, das er für die Kirche getan hat.
Pater Karl, danke für dieses Schlusswort, für diese Sendung. Jetzt beten wir für Papst Franziskus.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. O Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige,
und das ewige Licht leuchte ihn. Herr, lasse ruhen in Frieden. Amen.
Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank. Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Salus, Maria, Heil des römischen Volkes, Frieden für die ganze Welt.